Auf wen müssen wir in der Hälfte besonders achten? Alle Augen auf Coco Gauff?
Ja, würde ich ja so sagen. Also
kurze Antwort, ja. Ja.
Im Prinzip ja. Also die Hälfte ist durch den Rückzug von Sabalenko schon...
Endlich wieder Rasentennis in England und natürlich auch hier bei CrossCourt. Die 137. Wimbledon Championships laufen seit Montagvormittag und darüber wollen wir hier natürlich sprechen. Einer darf dafür nicht fehlen, das ist Stefan Schnürle, der ist natürlich heute auch wieder mit dabei. Hallo Stefan.
Hallo Dennis und hallo an alle da draußen.
Ja, 2,5 Tage sind gelaufen. Wir haben jetzt Mittwochnachmittag. Es hat geregnet, es hat dann wieder nicht geregnet, es hat dann wieder doch geregnet. Ich sitze hier mit meinen ausgedruckten Draws. Morgen geht's für mich selbst los nach Wimbledon, dazu später noch ein bisschen mehr. Hast du viel sehen können? Ich hatte in den letzten Tagen noch mit Tischtennis zu tun, bin jetzt aber voll da, aber Auftakt mit so vielen Matches ist ja immer nicht ganz so einfach.
Ja, das meiste würde ich sagen. Also zumindest über die größeren Themen, über die wir hier reden. Gestern war eben mein Geburtstag, deswegen habe ich da ehrlicherweise nicht alles gesehen, aber es ist ja ganz praktisch bei Prime, dass das auch diese Real-Life-Funktion hat und man die Matches nachschauen kann. Deswegen habe ich da heute ein bisschen nachgeholt und fühle mich fit, um darüber reden zu können.
Sehr gut. Dann nochmal alles Gute nachträglich natürlich.
Danke.
Es gab eine Menge Absagen vor dem Turnier in diesem Jahr, um da vielleicht mal ein paar Namen zu nennen. Rafa Nadal, klar, haben wir alle mitbekommen. Lehetschka hat abgesagt, Dominik Köpfer hat abgesagt, Davidovic Fokina, eine Arina Sabalenka, Azarenka auch und dann ganz spät leider auch noch der gute alte Andy Murray. Finde ich natürlich sehr traurig. Montagabend hat er erst noch rausgezogen. Hast du Verständnis dafür, dass er sich so spät erst entschieden hat?
Ja, also es waren ja, du hast ein paar Namen angesprochen, einige hatten schon vor dem Tor rausgezogen, aber eben auch viele, also insgesamt 9 Stück waren es, glaube ich, bei Herren und Damen, die eben nach dem Tor erst rausgezogen haben und dann ersetzt werden mussten. Und ich habe für keinen mehr Verständnis als für Andy Murray in dem Fall. Also man muss immer jeden Fall einzeln betrachten, finde ich, das würde jetzt auch zu lang dauern, aber gerade ein Ungesetzter wie Murray, der beeinflusst jetzt auch nicht den Draw, wenn da ein anderer Ungesetzter Lucky Loser in dem Fall halt nachrückt. Der hat ja auch mindestens die dritte Quali-Runde erreicht, das ist auch keiner, der jetzt nichts kann. Und bei Sabalenka ist es schon ein bisschen so, dass der Draw ein wenig aus der Balance geraten ist, dadurch, dass sie fehlt. Aber die hat ja ihre Verletzung vor dem Rückzug auch schon so beschrieben, dass das extrem seltene Schulterverletzung ist, die sie im Prinzip alles machen lässt, außer halt irgendwie beim Aufschlag macht die ihr Probleme. Und da wusste sie halt nicht, wie sich das entwickelt. Und dann, wenn sie beim Training merkt, dass es schlimmer wird, dann muss sie halt rausziehen. Da verstehe ich aber auch, dass du als Top-Favoritin das nicht 2 Tage vorher machst. Und klar, die uns länger hören, die wissen auch, dass ich es, ich glaube, 2022 in Indian Wells mal nicht so gut fand, als Djokovic das nach dem Draw machte. Ja. Das war aber halt eine völlig andere Sachlage. Er durfte nicht einreisen. Es war auch kein Treffen in den USA angesetzt, wo irgendwie die Regeln da geändert werden hätten können. Also es ging nicht um eine Verletzung, sondern zum Zeitpunkt des Draws war einfach schon garantiert, dass er nicht spielen darf. Und so kam halt ein Lucky Loser an seine Stelle und die Hälften waren wirklich lächerlich unausgewogen. Aber das war nicht ganz ideal für seine Kollegen, aber er hat es danach auch nie wieder gemacht. Deswegen ist das für mich vergessen, aber nur als Erklärung, dass man da einfach jeden Fall einzeln betrachten muss. Und im Fall von Murray habe ich eben dieses Verständnis, weil das ist sein Heimat-Grand Slam. Es ging darum, ob er sich einfach ein letztes Mal noch von seinem Publikum verabschieden kann im Einzel. Er hat trainiert ständig. Es bestand die Option zu spielen. Wären es 2-3 Tage mehr Zeit gewesen, hätte er wahrscheinlich sogar gespielt. Aber es wäre jetzt einfach doch zu großes Risiko gewesen, da seinen Rücken nach der OP zuletzt da komplett kaputt zu machen. Deswegen bin ich fast froh, dass er es nicht macht. Er hält so auch seine makellose Bilanz, nie in Runde 1 in Wimbledon ausgeschieden zu sein am Leben. Und wir können uns ja noch aufs Doppel mit Jamie Murray freuen und jetzt sogar frisch, also ich weiß nicht, wenn ihr es hört, je nachdem wie frisch schnell ihr das hört, aber relativ frisch für uns ist jetzt, dass er mixed mit Emma Raducanu auch noch spielt. Ja. Das finde ich auch recht cool. Trotzdem klar, schade, dass es wohl sein letztes Wimbledon sein wird, das hat er auch selbst gesagt. Damit könnten wir in einem Jahr gleich 2 der einstigen Big Four verlieren mit ihm und Nadal. Frage ist nur halt, wer zieht seine Karriere noch ein wenig länger in die Länge? Was glaubst du und was sagst du denn zu Murrays Abschied?
Also wer es etwas länger noch ziehen könnte, ja, das ist wirklich gar nicht so einfach zu sagen. Wenn ich da noch an Nadal denke, der gesagt hat, ich kann euch nicht zu 100% bestätigen, dass ich nicht nächstes Jahr nochmal in Paris auflaufe. Das glaube ich irgendwie eher bei Murray nicht. Ihr wisst natürlich alle mittlerweile, dass ich ein großer Fan bin. Hatte natürlich auch noch gehofft, ihn da vielleicht dieses Jahr dann nochmal zu sehen. Wer weiß, wie weit es im Doppel geht, aber ich konnte das auch verstehen, weil wer damals die Dokumentation gesehen hat, der weiß ganz genau, wie sehr der das vom Kopf her eigentlich will. Und er hat wirklich bis zum allerletzten Moment gewartet. Und dass es jetzt leider nicht geht, das ist ja ziemlich tragisch. Aber ja, mit seinem Bruder, diese beiden sind morgen angesetzt. Müssen wir mal sehen, wie weit es da geht und was es dann auch für einen Abschied geben wird. Mal gucken, was es sich dann da einfallen lassen. Lass uns über das Herren-Draw zuerst sprechen. Sascha Zverev hat vom offensten Wimbledon-Turnier seit 20 Jahren gesprochen. Gehst du da mit?
Nein. Also ich weiß, wo er herkommt. Also ich finde es auch gut, wenn er sich damit vielleicht auch selbst ein wenig Mut anredet. Dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, wenn wir über Sascha Zverev reden. Ich kann schon folgen, dass es in den letzten 20 Jahren auch Jahre gab, wo halt vorher klar war, hey, der XY gewinnt Wimbledon. Das war bei Federer einige Jahre der Fall. Und natürlich auch zuletzt, da habe ich auch mal über Djokovic gesagt, wo es für mich sicher war, dass er gewinnt. So klar ist es diesmal definitiv nicht. Aber ich habe mir dann auch mal die Jahre angeguckt, was er spricht, diesen Zeitraum. Und ab 2010 waren die Big Four schon relativ, also alle vier angekommen. Und da gab es dann schon Jahre, wo mindestens drei guten Chancen ausgerechnet wurde. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel 2017 ausgesucht, da auch die Wettquoten, da war Federer Favorit zwar, Djokovic sogar nur auf vier, aber da wurden allen vier auch in Favoritencheck Chancen ausgerechnet. Und das würde ich in diesem Jahr nicht sagen. Also ich habe schon, finde ich, klare drei Kandidaten, die für einen Titel in Frage kommen, und danach ist für mich schon ein deutlicherer Abfall, als es jetzt damals noch war. Klar kann es sein, dass irgendwie ein anderer das Finale erreicht, falls zum Beispiel Djokovic unten doch noch nicht ready wäre mit dem Knie, auch wenn es aktuell den Anschein macht, aber ich tue mich schon schwer, jemanden zu sehen, der nicht Alcaraz, Djokovic oder Sinner heißt, der in diesem Jahr Wimbledon gewinnt.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Jetzt hast du Alcaraz und Sinner schon angesprochen, die sind beide in der oberen Hälfte, sind da klare Favoriten. Wir haben sie beide schon einmal gesehen, sie haben beide einmal gespielt. Wie sind deine ersten Eindrücke? Jannik Sinner hat in vier Sätzen gegen Jannik Hanfmann gewonnen. Nach hinten raus wurde das dann nochmal ein bisschen eng. Das war ganz gut, gute Leistung auch von Hanfmann, fand ich.
Ja.
Und Alcaraz ohne Probleme gegen den Qualifikanten Marc Layal mit der interessanten Frisur. Das war auch ganz unterhaltsam, was ich da gesehen habe. Nicht komplett, aber ich habe auch Teile gesehen. Was sagst du zu Alcaraz und Sinner?
Ja, ich fange mit dem Titelverteidiger an, also Alcaraz. Der hat Queens ja gespielt, dort dann im Achtelfinale gegen den Famos-Spielenden Jack Draper rausgeflogen, was jetzt aber, glaube ich, für ihn nicht allzu schlimm sein dürfte. Das hätte ich auch anders bewertet, wenn das vergangenes Jahr eben nicht gegeben hätte. Aber so kommt er jetzt halt mit einem French Open-Triumph im Rücken und reist jetzt an die Stätte, wo er vergangenes Jahr ja vielleicht eine der überglaublichsten Dinge überhaupt in den letzten Jahren geschafft hat. Also er wirklich dem klaren Favoriten Djokovic den Titel entrissen hat. Also er hat diese Nervenstärke da bewiesen. Deswegen glaube ich nicht, dass Alcaraz jetzt wegen dieser einen Niederlage in Queens da irgendwie von Zweifel geplagt ist. Es war jetzt nicht herausragend gegen Layal, du hast es angesprochen. Er hat ja okay gespielt, solide gespielt, er hat die Punkte in den wichtigen Momenten gemacht. Layal hat auch richtig frech aufgespielt.
Auch gebreakt zu Beginn, ne?
Ja, eben. Also ich glaube, war es nicht sogar in den ersten beiden Sätzen, wo er mit Break jeweils vorne lag.
Genau.
Und dann hat aber Alcaraz sich gesteigert und ist guter Start für ihn und sein Draw in Woche 1 ist auch ziemlich angenehm, finde ich. Ich meine, sollte es zum Duell mit Tiafoe in Runde 3 kommen, dann bin ich gespannt, ob der dann danach auch sagt, er hat jetzt gegen einen weiteren Clown verloren.
Ja.
Weil ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben, aber so hat er seine Gegner im vergangenen Jahr bezeichnet, einen Haufen Clowns, gegen die er verloren hat. Da fragt man sich schon, ob da jemand seine eigenen Fähigkeiten nicht ein wenig überschätzt. Aber das soll die Umkleidekabine regeln. Für Alcaraz sehe ich bis zum Viertelfinale keine Gefahr. Dann könnte Tommy Paul warten, gegen den Alcaraz nicht immer gut aussah. Trotzdem ist Sinners Weg für mich schon deutlich kniffliger. Es liegt allein schon am heutigen Zweitrundenduell mit Berrettini. Das ist echt ein Duell, da muss ich ehrlich sein, das macht mir bei meinen weiteren Aussagen oder Prognosen, was Sinner betrifft, ein wenig Angst, weil einige von euch vielleicht den Ausgang schon kennen, wenn ihr das hört. Und Berrettini auf Rasen, das ist schon brandgefährlich. Der ist nicht umsonst ehemaliger Wimbledon-Finalist. Gleichzeitig hat der sich natürlich in Runde 1 auch mal am Rücken behandeln lassen. Also man weiß bei ihm, finde ich, gerade in diesen Jahren jetzt nicht mehr, welche Version man bekommt. Das Duell mit Hanfmann, das war ein solider Auftritt von Sinner, fand ich. Ein paar Schwächephasen, gerade im dritten Satz, dann hat er sich mal für 20 Minuten ausgeklinkt. Aber da stimme ich dir auch völlig zu. Jannik Hanfmann hat das richtig gut gemacht. Hat sich da gut gewehrt, auch ein enger vierter Satz. Also klar, Sinner war mal im zweiten böse weggerutscht und hat sich dann mal in die Hüfte gefasst, aber schien danach wieder alles okay zu sein. Deswegen mach ich mir da erstmal keine Sorgen. Und ja, sollte er Berrettini unbeschadet überstehen, dann rechne ich schon, dass es aufs Halbfinale mit Alcaraz hinausläuft.
Ja, also ich lehne mich da ein bisschen weiter aus dem Fenster. Ich glaube nicht, dass Berrettini da wirklich über Best of Five also das Spiel gewinnen kann gegen Sinner, was ja heute am Mittwochabend dann stattfinden wird. Aber vom Gefühl her warst du da ja in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Ja. Dann lass uns auf einen schauen, bei dem vor 3 Wochen noch gar nicht so richtig klar war, ob der überhaupt im Draw auftaucht oder nicht. Er war dann erstmal drin und er hat auch nicht mehr rausgezogen. Das ist Novak Djokovic. Hat dich das überrascht? Was traust du ihm zu? Die Auslosung ist ja, glaube ich, erstmal, naja, du sagst ja auch, er hat das ein oder andere Mal jetzt auch nicht unbedingt Pech bei sowas. Ist jetzt nicht so schlecht.
Ja, es hatte in der Vergangenheit auch schon schwere, aber zuletzt ist es ihm ganz gut passend gekommen oft. Aber nicht immer. Also French Open 2022 war zum Beispiel schwer, erinnere ich mich. Aber klar, über die würde er sich gerade, glaube ich, nicht beschweren. Aber wenn ich jetzt erstmal darauf eingehe, ob es überraschend ist, dass er spielt. Also wir haben ja nichts ausgeschlossen. Aber ja, ich gebe auch ehrlich zu, hatte ich ja damals auch gesagt, ich hätte gedacht, dass er eher Wimbledon im Zweifel opfert, um dann für Olympia in Topform zu sein. Und da direkt mal einen kleinen Vorsprung gegenüber denen zu haben, die jetzt eben 2 Wochen auf Rasen unterwegs sind oder noch länger. Ja, wobei wir damals natürlich auch noch nicht gewusst haben, wie die OP genau aussehen wird. Und es war jetzt wohl ein recht kleiner Eingriff. Djokovic hat ja dann auch mit einigen Kollegen Sportstars gesprochen, die Ähnliches hinter sich hatten. Unter anderem noch Taylor Fritz, den hatte ich ja letztens erwähnt. Dem war das Gleiche gelungen. Und den hat es ja laut eigener Aussage auch überhaupt nicht überrascht, dass Djokovic schon wieder so fit ist. Und vielleicht ist Djokovic einfach dann doch pragmatischer, als wir dachten. Weil dieser Fokus auf Wimbledon an sich ist ja erstmal schon logisch. Weil natürlich hat Djokovic überall, wo er andere Titelchancen. Und er ist auch ein Favorit auf Gold in Paris. Aber wenn du mich fragst, was er eher gewinnt, Wimbledon oder Olympiagold, auf Sand, Best of Three, dann sage ich sofort Wimbledon. Weil, wie schon erwähnt, es gibt für mich eigentlich in Wimbledon nur 2 Spieler, die überhaupt gefährlich werden kann, wenn er halbwegs fit ist. Viele Spieler, ein Tsitsipas, ein Rüd, ein Zverev, natürlich auch ein Nadal, falls er bis Paris die Form aufbauen kann, könnten ihm bei Olympia aber alle große Probleme bereiten. Die fallen nur hier alle weg. Gut, Nadal spielt ja nicht mal. Und das hat halt auch länger gedauert, bis er definitiv zusagte, was ich unter den Umständen auch verstehen kann. Aber spätestens nachdem er den von uns schon erwähnten Draw sah, glaube ich, konnte er fast nicht mehr rausziehen, weil er kriegt jetzt quasi noch eine weitere Trainingswoche für sein Knie, bis es ernst wird. Also, wie gesagt, ich finde nicht, dass Alcaraz Draw viel schwerer ist, der von Sinner schon. Da hätte ich auch gesagt, oh, also Berrettini in Runde 2, das kann eng werden, wenn er noch nicht 100%ig Vertrauen in sein Knie hat. Aber ich muss auch zugeben, bei seinem ersten Gegner in Runde 1 Kopriva und dann Runde 2 wären ja Fernley oder Morocanas möglich gewesen. Jetzt ist es der Brite. Da muss ich ehrlich zugeben, dass ich mit deren Arbeit bisher nicht vertraut war. Ich fand, dass Erban erste Runde sehr gut serviert hat, es extrem routiniert runtergespielt hat. Musste auch nicht zu viel riskieren, hat sein Knie ein bisschen testen können in dem Match. War mal irgendwann, weiß gar nicht was, der zweite Satz, glaube ich, so ein wichtiger Moment, wo er dann ein bisschen mehr gerutscht ist und dann auch den Punkt gemacht hat und dann auch so einen Schrei losgelassen hat. So ein bisschen, für mich war das dann so ein Zeichen Bestätigung, hey, ja, das Knie hält, alles super. Und deswegen, ja, mal schauen. Also wie gesagt, der Jaw ist erstmal gut, wenn in Runde 3 vielleicht Echeverri kommt. Das ist sein größter Fan. Der ist glücklich, wenn er überhaupt gegen ihn spielen darf. Und dann muss man mal schauen. Klar, Rune, Achtelfinale, Viertelfinale, Hurkacz. Das ist dann schon ein bisschen schwerer. Da wie gesagt, gab es auch leichtere Möglichkeiten von den Seeds her. Aber ich glaube, dass er bis dahin halt sein Vertrauen in sein Knie zurückerlangt hat. Und dann, glaube ich, wird es schwer, ihn erstmal zu stoppen bis zum Finale wahrscheinlich.
Also ich gebe dir recht, ich glaube auch eher Wimbledon als Olympia. Ich weiß nur nicht, was er wirklich lieber wollen würde. Du hast natürlich die Nummer 8, die mögliche Nummer 8 in Wimbledon und du hast noch die 0 bei den Olympia-Titeln und das ist halt irgendwie noch so eine Frage. Ja. Aber klar, mich wundert das irgendwie auch nicht so richtig, dass er es hier jetzt nochmal probiert. Gerade nachdem, was letztes Jahr passiert ist, das Finale verloren gegen Alcaraz. Das mit dem Knie scheint jetzt erstmal so zu gehen. Mit der Bandage, wer weiß, ob die bis zum Ende bleibt. Und dann muss man mal sehen, wie er sich reinspielt. In der gleichen Hälfte wie Djokovic, also in der unteren, ist auch unser Sascha Zverev. Wir wissen ja, und hat er auch mal wieder selbst gesagt, dass Rasen nicht unbedingt sein Lieblingsbelag ist. Vielleicht bin ich auf deine Meinung auch mal gespannt. Ist da in diesem Jahr trotzdem mehr drin? Ich habe ihn auch in Halle gesehen. Das war durchaus auch gut, was er da gespielt hat, bis ins Halbfinale. War es Halbfinale oder Viertelfinale?
Halbfinale war gegen Hurkacz.
Genau, Halbfinale gegen Hurkacz hat er dann verloren. Hier jetzt erste Runde gegen Cabayes Baena war sehr guter Auftakt, muss man sagen. Und jetzt gegen Marcos Giron, der bewegt sich gut auf dem Rasen. Vielleicht, wenn er das schafft, Jack Draper in Runde 3, der musste sich ja auch durchquälen. Was erwartest du von Sascha Zverev?
Also bei ihm finde ich es erstmal gut, dass er sagt, dass er erstmals wirklich das Gefühl hat, ein Anwärter auf den Titel zu sein. Wie schon erwähnt, ich tue mich schwer, das jetzt zu sehen. Das wäre dann schon doch ein sehr großer Schritt zu dem, was wir bisher in Wimbledon von ihm sahen. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich meine, Barbara Rittner hat bei Prime ihn als Sieger getippt. Ich würde jetzt dagegen halten, aber mal schauen. Ich finde es trotzdem gut, dass sich Zverev nicht wie in den Vorjahren immer im Vornherein schon klein redet, beziehungsweise in seinem Fall ist es ja wortwörtlich sogar größer redet, weil er ja schon sagte, er sei von der Körpergröße einfach zu groß dafür. Ich verstehe auch, was er da meint und mit dem Körperschwerpunkt und allem, aber man sieht es ja auch bei einem Hurkacz Berrettini, die sind auch nur minimal kleiner. Also das allein ist, reicht mir nicht. Und wenn jemand vor allem so einen überragenden Aufschlag wie Zverev noch dazu hat, also sein Auftakt gegen Cabayes Baena war echt stark. Der Spanier war auch fairerweise ein bisschen idealer Auftaktgegner, weil der auf Rasen einfach noch mehr Fähigkeiten verliert im Vergleich zu Sand als jetzt Zverev. Der kann sich auch keine freien Punkte mit eigenem Aufschlag beschaffen, muss dann also in Rallyes mit Zverev, wo Zverev halt auch ihm überlegen ist. Das ist einfach ein komplettes Mismatch. Also Zverev wusste, dass er bei jedem Returnspiel Chancen kriegt. Der konnte dann auch Dinge ausprobieren, hat er ja auch gesagt, wenn er Break 4 war, hat ein paar Stops gespielt, war Richtung Netz aktiv, was ich gut fand, dass er da sich ein bisschen ausprobiert hat. Also es war ein ideales Auftaktmatch. Ich glaube, ab jetzt wird es deutlich schwerer. Sein Jaw ist knifflig, also Marcos Giron in Runde 2. Da hat er schon mal bei den Australian Open vor 3 Jahren, meine ich, war es, ein paar Probleme gehabt mit dem. Und ich glaube auch, einige, ich auch, haben so ein bisschen mögliche Runde 3 gegen Chep Draper nach dem Jaw eingekreist. Der ist gut drauf. Trotzdem, in Runde 1 musste der schon über 5 Sätze. Und jetzt, wo Murray halt so ein bisschen weggebrochen ist im Einzel, ist der plötzlich Englands Posterboy. Das ist natürlich auch eine Drucksituation für den, die der so noch nicht kennt.
Ja.
Also klar, und Zverev hat eine Sache, ist auf jeden Fall als Nummer 4, er ist bei keinem der 3 Titelfavoriten im Quarter, also er hat einen Quarter für sich, deswegen bis zum Halbfinale kann er auf keinen treffen, mal schauen. Also ich gebe ihm auch mehr Chancen und wie gesagt, ich finde seine Herangehensweise auf jeden Fall gefällt mir besser als in den Vorjahren.
Ja, er ist in dem dritten Viertel drin, eigentlich eingerahmt von ihm und von Andrei Rublev. Rublev ist ja mittlerweile schon ausgeschieden, aber vielleicht können wir darüber nachdenken, auf wen man sonst noch so achten müsste. Ich finde, da fallen einem natürlich schnell auf Rasen dann auch immer die einen guten Aufschlag haben. Hurkacz, Struff ist auch gefährlich, finde ich. Dann haben wir den Lucky Loser Petchi Pericard, der ist ja auch ein großer Mann mit einem ganz wuchtigen Aufschlag. Du hast Ben Shelton, der unglaublich reinzimmern kann. Die Frage ist immer nur, reicht das dann wirklich, um eine Sensation zu schaffen? Weil ich finde dann gerade irgendwann, wenn es dann Richtung Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale geht, reicht das dann häufig nicht, weil der Kopf dann auch eben noch mitspielen muss und so. Aber wen hast du sonst noch so bei dir auf dem Zettel?
Also Shelton sehe ich, obwohl du weißt, dass ich ja Shelton-Anhänger bin oder ihn da recht früh gehypt habe, aber den sehe ich auf Rasen tatsächlich noch nicht so weit. Bei allen anderen Namen gehe ich mit. Ich will trotzdem einen erst erwähnen, auch wenn er vielleicht in Kürze ausscheidet, aber also sein zweitrunden Match steht noch bevor, mal schauen. Aber der hat mich am meisten überrascht als Top-10-Spieler in Runde 1, Casper Ruud. Und zwar, weil er die erste Runde überstanden hat. Das ist in Wimbledon bei ihm wirklich nicht selbstverständlich und vor allem nicht gegen Alex Bolt, den ich da klar vorne sah. Und Casper Ruud war ja auch noch nach Paris richtig flach gelegen. Parasit oder so, vermuten sie, hat Gewicht verloren. Aber man sieht eben, was so der verbesserte Aufschlag ausmacht. Trotzdem rechne ich jetzt nicht mit Woche 2 bei ihm. Mich hat gewundert, er dachte, er überlegt sogar, ob er Wimbledon ganz auslässt und einfach sich auf Olympia auch fokussiert. Aber ja, er hat jetzt auf jeden Fall einen guten Auftakt hingelegt. Und genau, Struffi, sein Teil der Auslosung finde ich echt interessant. Also Chang Chi-Shen ist jetzt ein total offenes Duell. Ähnlich würde ich es dann auch bei einem möglichen Drittrundenduell mit Vedef sehen. Also da ist schon was drin. Also Woche 2 halte ich dafür möglich. Trotzdem in der Hälfte, wie gesagt, ich glaube nicht, falls Berrettini da nicht Sinner rauswirft und die Sensation schafft oder Paul gegen Alcaraz, ich glaube schon, dass es auf das Halbfinale rausläuft. Und ja, unten, Zverev Viertel, du hast es erwähnt, Patchy Pericard finde ich auch echt spannend. Der hat Korda geschlagen, dem ich eigentlich auch einiges zugetraut hätte. Aber hat dabei 51 Asse geschlagen. Also 2,3 Meter können auch auf Rasen nützlich sein, speziell beim Aufschlag. Vielleicht sagt das jemand dem Kollegen aus Deutschland. Also ich würde mich aber noch ein bisschen zurückhalten wollen, weil ich zur Abwechslung dir gerne ein Mini-Power-Ranking vorschlagen würde. Also du fängst dann bei den Herren an, ich später bei den Damen. Sortiere doch mal deine Top 5 nach Form und Chancen. Also interpretiere es, wie du es magst. Aber für mich ist das jetzt kein reiner Ergebnistipp. Also es können auch Leute aus einer Elfte öfter genannt werden oder mehrere Plätze vorne belegen.
Ja, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie man das so, also das Wort Power Ranking, da habe ich natürlich so wie, also sofort so eine, ja, so eine Tabelle 1 bis 5, 5 bis 1, wie auch immer im Kopf. Und dann ist es für mich fast logisch, dass man irgendwie viermal die Leute hat, die man im Halbfinale sieht und dann vielleicht noch einen so, der dann aus, ja, bis ins Viertelfinale kommt. Oder naja, man muss ja zumindest davon ausgehen, dass es eine Person ist, die relativ weit nach vorne kommt. Ich präsentiere dir 5 bis 1 bei den Herren und starte mit der 5. Grigor Dimitrov aus dem ersten Viertel, eventuell, also ich meine, der hat natürlich das Spiel und den Slice und das Individuelle, was man auf Rasen braucht, würde ich sagen, könnte auf Monfils laufen, könnte auf Struff laufen, hast diese Sektion da auch gerade schon skizziert, ist aber im Viertel von Jannik Sinner und deswegen würde ich sagen, dass da dann spätestens Endstation wäre. Soll ich einfach direkt weitermachen? Ja,
ja, mach gern du. Ja,
okay, genau. Gern. Also auf 4 habe ich, und das passt jetzt zu meiner Aussage, Halbfinaltipps, habe ich Alexander Zverev aus dem dritten Viertel. Haben wir schon angerissen. Draper, da ist aber auch ein Taylor Fritz, da ist ein Stefanos Tsitsipas. Wenn er ins Halbfinale kommt, ich traue es ihm grundsätzlich zu, ich finde, er ist in einer ganz guten Form, dann würde da möglicherweise Novak Djokovic warten. Und ob das dann weitergeht, weiß ich nicht. Er ist bei mir auf der 4. Dann habe ich auf der 3 Carlos Alcaraz, der ist im zweiten Viertel. Ich sehe ehrlich gesagt keinen bis zum Halbfinale, der ihn da schlägt. Und dann könnte es zum Duell mit Jannik Sinner kommen. Und Jannik Sinner ist nämlich meine Nummer 2 aus dem ersten Viertel. Mögliches Viertelfinale, so wie ich das gesehen habe, vielleicht gegen Dimitrov, habe ich gerade schon erwähnt. Und dann könnte in diesem Halbfinale, ja, das ist schwer zu sagen, aber ja, gegen Alcaraz würde er das dann vielleicht schaffen. Aber es ist jetzt sehr hypothetisch. Und auf der 1 habe ich tatsächlich Novak Djokovic, weil ich glaube, bis zum Viertelfinale, naja, Hurkacz kann da sein, klar, aber das ist wieder das Thema mit dem Kopf und sollte es zum Halbfinale mit Zverev kommen, ja, weiß ich nicht. Also Djokovic habe ich bei mir auf der 1.
Ja, also bei mir ist es durchaus anders, das ist schön. Platz 5 ist bei mir, da tat ich mich echt schwer, aber anders als Zverev und Draper, die halt einen echt kniffligen Weg haben, würde es mich wundern, wenn dieser Name jetzt nicht das mögliche Achtelfinal-Duell mit denen erreicht. Deswegen sage ich Taylor Fritz an 5. Der hat Eastbourne gewonnen, hat die gute erste Runde gegen O'Connell gespielt, stand ja hier auch schon im Viertelfinale vor 2 Jahren, wo er sich, glaube ich, bis heute ärgert, dass er da ja einem mehr als angeschlagenen, schon verletzten Nadal unterlegen ist. Ja. Und ja, deswegen ist der für mich an der 5, traue ich Halbfinale zu. Platz 4 geht dann an Hubert Hurkacz. Ich finde, der ist der Name nach den Top 3, den man auf der Liste haben muss. Hat den besten Aufschlag. Hat mir in der ersten Runde jetzt 1,5 Sätze gar nicht gefallen, sich dann aber doch gut gesteigert. Draw ab Achtelfinale de Menor wäre tricky. Und klar läuft er im Viertelfinale womöglich auf Djokovic oder wahrscheinlich, dann wäre da wohl Endstation. Trotzdem halte ich ihn bis zum Finale für den gefährlichsten Gegner für Djokovic, auch wenn ich nervlich bei ihm immer ein paar Fragen habe, bei Hurkacz. Wie gesagt, ich habe das Power-Ranking jetzt nicht unbedingt so interpretiert, dass Platz 1 und 2 das Finale erreichen müssen, deswegen, sondern eben eher nach Titelchancen. Deswegen ist bei mir jetzt Stand jetzt, das kann sich in einer Woche völlig geändert haben, aber Stand jetzt wäre dieser Name für mich im Finale ganz leichter Außenseiter, egal gegen wen er von den folgenden 2er spielt. Daher sage ich Novak Djokovic an 3. Sein Draw lässt für mich jetzt anfangs noch wenig Rückschlüsse zu, wie weit er ist. Wenn er später auch noch so durchgrußt, dann tippe ich ihn nächste Woche auch als Sieger, keine Frage. Aber ja, noch bin ich da nicht so weit. Und ja, Platz 2 und 1 könnte ich eigentlich eine Münze werfen. Da ändere ich auch alle paar Stunden meine Meinung. Vom Tor her müsste ich wahrscheinlich auf Alcaraz gehen, zumal ich halt aktuell nicht weiß, wie Sinner gegen Berrettini läuft. Aber so ein Härtetest kann auch helfen. Also im Vorjahr war der Draw von Sinner viel zu leicht. Dann war auf einmal Djokovic da und da war er dann völlig überfordert. Aber ich bleibe jetzt bei meinem Bauchgefühl vor der Auslosung und packe an die 1 Ronald Weasley. ja, für alle, die sich die Jaws Show nicht angeschaut haben, das Bild von Yannick Sinner, das ja, war sehr alt und ähnelte ihm nur noch bedingt. Nee, mich hat Sinner in Halle vor allem in den Drucksituationen, also in Tiebreaks, sehr beeindruckt. Daher, wie gesagt, geht jetzt Alcaraz an die 2 oder an die 1,5 und kann sich auch bald wieder ändern, aber das wäre jetzt so mein spontaner Tipp.
Okay, alles klar. Hab mir das mal hier notiert, damit ich das nicht wieder vergesse, was du so gesagt hast. Und bevor wir jetzt zu den Damen rübergehen, vielleicht aus deiner Sicht noch so die größte Überraschung bisher in diesen ersten beiden Tagen im Herrenbereich?
Boah, Rublev, würde ich dann doch sagen. Also der hat ja vergangenes Jahr das Viertelfinale erreicht und war auch noch nie in Wimbledon, zumindest in Runde 1, gescheitert. Und dass sich das jetzt auch, also es gibt ja so Gegner, wo man das ein bisschen kommen sieht, aber gegen die Nummer 122, Francisco Comenzana aus Argentinien, der mir bisher nicht als Rasenspezialist bekannt war, also da hätte ich das echt nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat das super gemacht, vor allem auch gut serviert, aber das war halt sein erster Sieg auf der Tour überhaupt, sein Grand-Slam-Debüt, sein zweites Match auf Rasen überhaupt. Also das zu verlieren, schafft auch nur Rublev von den Top-10-Spielern. Und noch schlimmer als die Niederlage war halt wieder, wie er sich dann mit dem Schläger selbst verdroschen hat. Klar, er hat danach dann, glaube ich, auf der PK sogar so ungefähr gesagt, dass Paris ja noch schlimmer gewesen sei. Es mag ja sein, aber Junge, dein Knie hat gestern danach wieder geblutet. Also was sollen wir denn für Maßstäbe anlegen? Es ist positiv, wenn du dir nicht komplett das Bein abhackst. Also ja. Ich meine, er hat dann auch gesagt, er schaut sich die Videos danach nicht an. Sollte er vielleicht besser mal, weil das kann ihm auch nicht gefallen, weil er ist ja außerhalb des Courts, das sagen ja alle, echt null so wie auf dem Platz. Ich verstehe auch, dass man manchmal seine Wut rauslassen muss. Das verstehe ich wirklich. Djokovic zeigt das öfter auch. Aber der beherrscht das halt in den meisten Fällen, wenige Ausnahmen gibt es, aber ansonsten meistens deutlich besser. Und so wie Rublev das macht, A, verletzt er sich teils selbst und B, verliert er vor allem ja auch den Faden immer. Also es ist nicht so, dass er die Wut rauslässt und dann wieder voll auf seine Stärken sich fokussiert. Nein, das bringt ihn ja wirklich raus. Und wie ich letztens auch schon mal sagte, er bräuchte echt eine Pause, um mal über all das nachzudenken. Vielleicht auch da sich von ihm wem helfen zu lassen. Ich weiß es nicht, aber ich sagte, bei ihm ist eher so, er plant schon wieder direkt zum nächsten Turnier zu reisen, ist jetzt auch in Bostad gemeldet, was direkt nach Wimbledon beginnt. Also ich habe da ein bisschen gerade wenig Hoffnung.
Ja, vor allen Dingen finde ich das eine ganz komische Rechtfertigung, wenn ich ehrlich bin, oder einen komischen Maßstab, wenn man dann sagt, naja, Paris war noch ein bisschen schlimmer, von daher war das, was ich jetzt hier gemacht habe, doch eigentlich erstmal in Ordnung. Also das klingt fast so, als würde er das Problem gar nicht so richtig sehen und wir haben ja schon oft gesagt, dass er so ein lieber netter Kerl ist und so und ja, vielleicht hast du recht und es würde ihm hier die ein oder andere Pause mal gut tun, aber anscheinend nicht. Dann lass uns zu den Damen rüber wechseln und vielleicht bei der gleichen Fragestellung erstmal bleiben. Größte Überraschung bei den Damen, ich gehe mal davon aus, hier muss der Name Wondrusova fallen.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich hätte es jetzt sicher nicht erwartet, dass er als Titelverteidiger in Runde 1 rausgeht. Ich hätte es, glaube ich, trotzdem eher getippt als Rublev, muss ich schon sagen, weil es so ein paar Fragezeichen gab es bei ihr. Und klar, durch Best of Three passiert sowas auch schneller mal. Ihre Gegnerin Buschas Manero hat es auch echt gut gemacht, frech aufgespielt, auch wenig Fehler Wondrusova gegeben, aber die hat auch echt alles falsch gemacht. Also entweder war es viel zu passiv oder sie hat so wilde Fehler produziert, wenn sie mal in Angriff ging. Und was mich am meisten störte, halt, es hat wirklich schon den Einschein gemacht, als würde sie sich nicht wirklich gegen diese Blamage stemmen, als würde sie es einfach über sich ergehen lassen und froh sein, wenn sie vom Platz runter kann. Und den Eindruck hat sie fast schon, ja, gefühlt eigentlich schon vor dem Match gemacht. Also ich habe mir ihre PK am Sonntag ja auch schon angeschaut gehabt und da habe ich auch nicht so richtig Überzeugung gespürt, hey, ich habe das vor einem Jahr zurecht gewonnen und ich will da hier den Titel verteidigen. Sie wirkt mental einfach nicht so ganz da. Mir fehlt da ein bisschen der letzte Biss seit dem Wimbledon-Sieg im Vorjahr. gleichzeitig, ich gebe ja auch, ich kenne so ein bisschen Umstände, kennt man ja bei ihr, da gebe ich auch sicher eine Entschuldigung dafür ein bisschen. Die hat eine schwere Zeit hinter sich. Also neben Verletzungen kam dann auch noch die Scheidung von ihrem Mann in dem Jahr dazu. Es war noch ein weiterer privater Schicksalsschlag. Sie hatte jetzt zuletzt auch diesen bösen Sturz in Berlin, wo wir jetzt auch nicht wissen hundertprozentig, ob sie es doch vielleicht ein bisschen beeinträchtigt hat. Dafür habe ich alles Verständnis, aber wenn sie halt dann als Titelverteidigerin auf den Court tritt und sich dann fit fühlt dafür, dann muss ich halt ihre Leistung auch bewerten und die war eben nicht gut. Trotzdem werde ich jetzt keinem zustimmen, der irgendwie einen Titel vom Vorjahr als Zufall abtut, und für mich gehört sie von ihren Fähigkeiten die Top 10. Sie kann nichts dafür, dass Jabeur im vergangenen Jahr bei ihrem dritten Grand-Slam-Finale deutlich mehr Nerven zeigte als Wondrushova bei ihrem ersten. Also deswegen, den Titel kann ihr keiner mehr nehmen. Und eine positive Sache hat es vielleicht, sie wurde jetzt gestern öfter mal in einem Atemzug mit Steffi Graf genannt, was ja sicher auch noch nicht so häufig passiert ist, weil sie ja als erste Titelverteidigerin seit Graf 1994 in der ersten Runde in Wimbledon ausgeschieden ist. Steffi Graf hat danach von den folgenden 7 Slams, an denen sie teilnahm, halt nur 6 gewonnen und einmal noch das Finale erreicht. Also Marquetta, sie weiß jetzt, was von ihr erwartet wird.
Sie hat einiges zu tun, ja. Das erste Mal seit 30 Jahren, ist auch spannend. Und sie war ja im ersten Viertel da oben bei Iga Świątek. Ist auch vielleicht eine interessante Frage, was Świątek darüber denkt. Die hat ja auch in irgendeinem Interview, habe ich das, glaube ich, gesehen, da wollte sie wieder nicht wissen, wie ihr Draw ist und so. Ich glaube, die ist da auch relativ verkopft. Sie selbst hat einen guten Auftakt hingelegt gegen Kennen. Das ist ja nun auch kein unbekannter Name. Das muss man dann erstmal so lösen. Frage, was traust du ihr zu? Oder anders gefragt, wo lauern vielleicht auch die Gefahren? Weil Wondrushova ist die eine, die da oben mit drin war, aber da sind ja noch ein paar andere Namen.
Nee, auf jeden Fall. Also klar, mit Wondrushova ist eine weg, aber der Draw bleibt knifflig von ihr. Also Auftritt gegen Kennen war, genau wie du gesagt hast, der war gut, der war fokussiert. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass Matic in Runde 2 zum Problem wird, aber danach Putintseva oder fast noch mehr Siniakova wäre schon wieder interessant. Und natürlich hoffen alle, vielleicht außer ihren Fans, ein wenig auf dem Achtelfinale gegen Ostapenko. Bei mir ist es echt nicht, weil ich sie verlieren will, aber ich will sehen, wie sie mit diesem Matchup-Problem umgeht. Weil ich kann eigentlich nicht glauben, dass sie das mit ihren Fähigkeiten langfristig nicht gelöst kriegt. Aber dazu muss sie halt immer wieder auch gegen Ostapenko spielen und am besten nicht nur alle 2 Jahre. Und sie hat jetzt, also was sich zum Beispiel seit dem letzten Duell mit Ostapenko verändert hat, ist ihr Aufschlag von Świątek, der besser ist. Deswegen, ich fände das mal wieder interessant zu sehen. Der Aufschlag kann ja auch in Wimbledon sehr helfen. Gegen Kennen hat sie jetzt, glaube ich, 26 von 31 Punkten über den ersten Aufschlag gemacht. Das ist eine gute Quote. Aber klar, in ihrer Hälfte schwirren noch einige Namen rum. Jabeur, auch ihre Angstgegnerin Rybakina. Aber auch die müssen erstmal so weit kommen. Also gerade Rybakina hat sich ja immer wieder mit gesundheitlichen Problemen rumgeplagt. Mal sehen, was für Świątek geht. Sie eifert ja gerne ihrem Idol Nadal nach. Kann sie jetzt auch wieder, weil dieser hatte mit 23 Jahren auch 4 French Open gewonnen, wie sie auch. Und hat dann eben Wimbledon in seinem fünften Anlauf gewonnen. Und diese Chance, weil auch bei Świątek ist es jetzt ihr 5. Anlauf in Wimbledon, hat sie jetzt auch. Aber zugegeben, bei ihr wäre das natürlich ein extremer Sprung. Nadal hatte natürlich in den Jahren zuvor schon angeklopft. Deswegen bis dahin, das ist schon ein weiter Weg für sie noch.
Glaube ich auch. Ich freue mich übrigens jetzt schon gleich auf dein Power-Ranking, weil ich glaube, das wird bei den Damen wahrscheinlich auch gleich ganz interessant, wenn wir das machen. Aber lass uns erst noch auf die andere Hälfte gucken. Die hat sich jetzt ja ganz schön geöffnet, dadurch, dass Sabalenka nicht mehr dabei sein kann. Hast ja schon ausgiebig drüber gesprochen, wo da die Probleme gelegen haben. Auf wen müssen wir in der Hälfte besonders achten? Alle Augen auf Coco Gauff?
Ja, würde ich so sagen. Also
kurze Antwort, ja.
Ja. Im Prinzip ja. Also die Hälfte ist durch den Rückzug von Sabalenko schon ein bisschen einseitig gefühlt auch gerade. Also Gauff hat gegen Dollarheit auch gut gespielt, hat in Berlin gut gespielt, auch wenn sie dann Pegula im Halbfinale knapp unterlegen war. Und ich finde, auf die kann man sich halt bei den Grand Slams nervlich schon gut verlassen. Das würde ich jetzt nicht über alle in ihrer Hälfte sagen, zum Beispiel Sakkari, die ja neben Gauff und Paulini, die mich auf Rasen übrigens bisher ganz positiv überrascht, aber das sind so die 3, die jetzt am höchsten gesetzt sind in ihrer Hälfte, also noch in den Top 10 gesetzt. Klar, eine wird das Halbfinale neben Gauff noch erreichen. Da gibt es viele Kandidatinnen in meinen Augen. Also Kasatkina ist nach dem Titel in Eastbourne sicher ein interessanter Name, auf den es zu achten gilt. Die ist oft an Sabalenka zerschellt. möchte ich sagen, gerade auch mit ihrem eher harmlosen zweiten Aufschlag. Die ist interessant. Eine Donna Vekic, die sonst in Runde 2 auf Sabalenka getroffen werde, für die ist der Weg ein bisschen frei. Und ja, ich hätte es bis vor kurzem nicht gedacht zu sagen, aber wenn natürlich eine weiß, wie man einen aufgegangenen Draw nutzen kann, ist das auch Emma Raducanu, auch wenn ich mich deren Leistung in Runde 1 jetzt noch nicht völlig überzeugte. Aber auf dem Zettel, finde ich, sollte man schon haben auf Rasen. Und ja, ansonsten bei Goffs Viertel finde ich Madison Keys interessant, Paolini, mal schauen. Die junge Diana Schneider ist noch auch echt gut, die sollte man achten, Kostjuk. Und dann natürlich vielleicht noch die Siegerin aus Osaka gegen Navarro. Aber irgendwie traue ich halt keiner von denen zu, Goff zu besiegen. Keys könnte es am ehesten noch, aber die besiegt sich halt vorher gern mal selbst. Das ist ein bisschen das Problem von der.
Ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, weil Goff, Keys, ja, das ist auch so ein Duell, was ich gesehen habe. Und jetzt kommen wir doch mal zu dem Power Ranking. Diesmal fängst du an mit deiner Nummer 5 und arbeitest dich zur Nummer 1.
Ja, das wird wild. Also ich schiebe direkt davor, bei mir ist das Power-Ranking eben nicht 1 bis 4, reicht das Halbfinale. Ja. Ihr werdet schnell feststellen, dass das bei mir nicht möglich ist. Für mich sind es wirklich Namen, denen ich am meisten zutraue, aber da kommt es halt teilweise vorher zu Duellen, deswegen wird das nicht so eintreten, dass die alle das Halbfinale erreichen. Ich fange mit Platz 5 an und da gehe ich mit Jessica Pegula aus der oberen Hälfte. Die hat ja Berlin gewonnen, war in Eastbourne dann ein bisschen müde gegen Raducanu, aber gefiel mir auch in der Runde 1 gegen Krüger ganz gut. Und ja, sie war im vergangenen Jahr auch diejenige, die am nächsten dran war, Wondruschowa zu schlagen, die dann immerhin den Titel geholt hat. Das ist halt, sie muss halt eine Frage uns allen noch beantworten. Kann sie ihren Viertelfinalfluch bei Grand Slams bezwingen? Ihr Draw ist echt tricky. Also dritte Runde gegen Katie Bolter, die stark spielt gerade auf Rasen. Danach on Chabeur womöglich. Das wären zwei sehr schwierige Aufgaben. Weiter will ich jetzt gar nicht schauen. Aber Pegula hat das Spiel auf Rasen. Platz 4, wieder obere Hälfte, da sage ich Iga Świątek. Mhm. Tricky Door habe ich angesprochen, daher mache ich es recht kurz. Natürlich, Duell mit Ostapenko lässt mich hier einfach vorsichtig bleiben. Aber mit dem verbesserten Aufschlag habe ich sie hier auf der Rechnung. Sie ist echt nicht zufällig die Nummer 1. Ich glaube auch, dass sie die Nerven hätte, wenn es dann wirklich in Finale oder Halbfinale geht. Also da mal schauen. Platz 3. Überraschend, wieder obere Hälfte. Diesmal ist es Elena Rybakina. Hätte die nicht ihre gesundheitlichen Probleme, würde ich sie ehrlicherweise sogar auf 1 setzen. Aber man kann bei ihr halt leider nie sicher sein, ob sie so ein Turnier ohne gesundheitliche Probleme wirklich beenden kann. Also sie hat zuletzt dann auch von Schlafproblemen, nicht Sprachprobleme, die habe ich gerade gesprochen. Ja, das kann sich natürlich früher oder später auf die Leistung auswirken. Runde 1 war mit gewissen Startschwierigkeiten, aber dann sind Aufschlag und Vorhand im Match angekommen und dann ist es halt dann gelaufen, dann ist sie da auch durchgecruised. Ja, deswegen meine 3, Platz 2. Ja, überraschend, wieder obere Hälfte. Ich finde halt wirklich, dass dort die gefährlichsten Namen drin sind, die alle das Finale erreichen können. In dem Fall On Chabeur auf 2, da spricht ein bisschen der Finalfluch gegen sie, aber die scheint jetzt wieder rechtzeitig in Form gekommen zu sein. Ja, in Berlin war das diese Aufgabe gegen Coco Gauff nach einem echt engen, spannenden ersten Satz, aber das war halt wohl doch nur eine Vorsichtsmaßnahme, fand ich in Runde 1 sehr souverän. Ab jetzt wird es natürlich schwerer. Montgomery kann schon tricky werden, danach vielleicht Svitolina oder gar Jule Niemeyer, die spielt gerade parallel. Ich bin gespannt, klar, möglichst Achtelfinale gegen Pegula oder Bolter, das ist schon ein tricky Draw, aber Chabeur haben wir gesehen, dass die durch so ein Draw durchkommen kann, zumindest bis zum Finale. Und jetzt Platz 1. Wäre witzig, wenn ich nochmal in die obere Hälfte gehe, oder? Nein, mache ich aber nicht. In dem Fall orientiere ich mich dann doch nach unten und nehme Coco Gauff. Ihr Aufschlag sieht einfach stabiler aus wieder. Sie hat das Spiel auf Rasen, sie hat einen guten Draw und ich habe bei ihr nervlich einfach wenig Fragen. Das Einzige wäre wirklich Finale gegen Świątek Rybakina. Da glaube ich schon, dass sie dann eher Außenseiterin wäre, wenn die beiden so weit kommen. Aber andernfalls sehe ich sie vorne, deswegen ist sie meine Nummer 1.
Ich finde das übrigens gut, das macht Spaß, so dieses Power-Ranking, so zu hören, was der jeweils andere dann so sagt, wie man das mit seinen eigenen Dingen abgleicht. Ich kann dir auf jeden Fall schon sagen, an zwei Positionen sind wir identisch. Ich beginne mit meiner Nummer 5 und da steht bei mir Ostapenko. Erstes Viertel, möglicherweise Achtelfinale gegen Świątek, haben wir schon drüber gesprochen, immer gefährlich, deswegen sie bei mir auf der 5. Auf der 4 habe ich Rybakina, die hattest du auf der 3. Hast auch schon gesagt, immer alles möglich, weiß man auch nicht so richtig, aber mit dem flachen Spiel und so, es hat ja auch schon mal sehr gut funktioniert bei ihr und deswegen habe ich sie auf der 4. Dann habe ich auf der 3 Madison Keys aus dem 4. Viertel. Mhm. Könnte mir aber vorstellen, also die hat letztes Jahr Viertelfinale gespielt, davor hat sie, glaube ich, nicht mitgespielt, aber 2021, ich habe sie gerade parallel noch offen, war sie auch im Achtelfinale. Auch immer gefährlich, würde ich sagen, aber könnte mir vorstellen, dass sie gegen Coco Gauff, wobei sie da, glaube ich, ein knapp positives Head-to-Head sogar hat, dass sie gegen Gauff das verliert. Und dann habe ich auf der Nummer 2 Ange Jabeur aus dem zweiten Viertel. Könnte über Svitolina vielleicht gehen und über Pegula. Und hat natürlich auch noch was gut zu machen. Mal gucken, was das nervlich dann alles bei ihr macht. Und auf der 1 habe ich tatsächlich auch Coco Gauff. So, und was ist dir aufgefallen?
Dass wir 1 und 2 gleich haben und das, ja, Ostapenko hatte ich tatsächlich drüber nachgedacht, aber habe ich mich nicht getraut, weil einfach zu unberechenbar, da traue ich mich einfach nicht, die zu nehmen.
Ja, und noch eine andere Sache, ich habe Iga Świątek nicht mit dabei.
Ja, das stimmt, weil du Ostapenko genommen hast.
Genau, weil ich Ostapenko genommen habe und Iga Świątek, ja, Siniakova war da, Ostapenko, Collins, Haddad Maia, ah, wer weiß, ich glaube, dass könnte schwierig werden. Aber okay, so viel zu unserem Power-Ranking. Das war doch vielleicht für euch zu Hause auch ganz interessant, da einfach mal zuzuhören. Dann lasst uns nochmal auf die deutschen Damen gucken. Vielleicht beginnen wir zuerst mit denen, die es leider nicht geschafft haben. Eva Lüss hat eine tolle Qualifikation gespielt, hat sie jetzt ja zuletzt auch häufiger geschafft bei den Grand Slams. Das erste Mal hier in Wimbledon im Hauptfeld gestanden, hat dann aber in 2 Sätzen verloren gegen Burell. Tatjana Maria auch in 2 raus gegen Katie Bolter. Die hat sich natürlich in letzter Zeit auch in den Vordergrund gespielt. Und dann Angie Kerber, ja, in 2 Sätzen verloren gegen Putintseva. Wie ordnest du das Ganze ein?
Ja, ich fange mit Kerber an. Das war ein schwieriges Los mit Putintseva. Die hat ja zuletzt sogar Birmingham den Titel geholt. Kerber hatte echt einen schwachen Start. Die ersten 9 Punkte gingen alle an die Kasachin. Aber dann hat sie wirklich langsam Fahrt aufgenommen. Das hat für mich echt den Einschein gemacht, als würde sie den Satz komplett drehen können. Nur dann bei 5-5 war dann einfach Putintseva wieder die aktivere und hat sich dann auch verdient den Satz geholt. Und auch im zweiten Satz wäre schön, wenn es dazu gekommen wäre, aber im zweiten Satz war es bis 3-3 eng, wo Kerber echt eine riesige Chance auf 0-40 leider nicht nutzte. Das Spiel generell, dieses Aufschlagspiel war extrem ärgerlich, wohl auch für Kerber, die hat dann direkt danach leider das entscheidende Break kassiert. Es war echt kein großer Unterschied, aber Putintseva war ein bisschen die mutigere, aggressivere und Kerber hat man schon gemerkt, dass da einfach Matchpraxis, Selbstvertrauen fehlt. Ist auch schwierig, Rasenbilanz in dem Jahr jetzt leider 3-mal außen Runde 1. Ihr letzter Sieg war gar in Rom in dem Jahr. Ist enttäuschend, auch wenn es natürlich keine leichten Gegnerinnen waren, aber die wird es halt auch in naher Zukunft wohl erstmal nicht geben, zumal halt da bald dann auch irgendwann das Protected Ranking wegfallen wird. Nach Olympia wird sie sich überlegen müssen, wie es bei ihr weitergeht. Sie hat das erstmal offen gelassen, aber natürlich hoffen wir, dass sie da noch ein bisschen weitermacht. Maria gegen Bolter fand ich ein gutes Match. Am Ende waren es auch 88 zu 89 Punkte aus Marias Sicht. Also es war ein Match auf Augenhöhe. Auch da Bolter angriffslustiger, aber auch eben fehleranfälliger. Gerade am Netz hat die gut gewackelt. Dafür waren Marias Netzangriffe jetzt ja, teilweise nicht wirklich gut gesetzt. Also die wurde sehr häufig passiert. Ich glaube, mehr als 10 Mal waren es, 12 oder 13 Mal waren es. Und ja, beide hatten da keine guten Quoten am Netz. Aber es war wirklich ein enges Match. Also Maria hatte eben in diesen ein, zwei Momenten bei wichtigen Punkten leider leichte Fehler gemacht, die dieses Match gekostet haben. Aber das war ein ordentliches Match, fand ich. Und bei Korpatsch und Lüss, da war es leider nicht wirklich eng. Ich habe jetzt bei Korpatsch leider wenig diesmal sehen können. Dafür bei Lüss mehr. Die war einfach hyper nervös. Aufschlag war auch schwächer als in der Quali noch. Ist verständlich beim ersten Mal Wimbledon. Mir wird es genauso gehen. Aber klar, manchmal guckt man dann auch in andere Länder und denkt sich, warum bleiben diese anderen Kinder, Wunderkinder oder wie auch immer mit ihren 16, 17, 18 Jahren so cool. Trifft natürlich nicht auf alle zu, aber es gibt immer so Aufnahmen, die bei uns gerade fehlen. Aber kleine positive Nachricht, in dem Moment hat jetzt Julia Niemeyer ja ihren ersten Satz schon mal gegen Golovic gewonnen. Deswegen hoffen wir, dass die sich auf jeden Fall für die nächste Runde qualifiziert.
Okay, das also mal zu den ausgeschiedenen Damen. Mir fällt übrigens gerade ein, Stefan, wir haben über Maximilian Martha noch gar nicht gesprochen. Auch der hat es leider nicht geschafft gegen Roberto Bautista Agut. Der ist ausgeschieden, aber lass uns vielleicht auch eher darauf konzentrieren, was noch möglich ist. Wir haben ja noch Siegemund gegen Rybakina, ist natürlich eine schwierige Auslosung. Wir haben Niemeyer, hast du gerade schon erwähnt, mit dem Satzgewinn. Wir haben noch Altmaier gegen Shapovalov, auch interessant, zwei einhändige Rückhandspieler gegeneinander, einmal rechts, einmal links. Und wir haben auch noch Struffi, also vielleicht noch da noch einmal so ein bisschen eintauchen.
Ja, also Struff haben wir ja schon gesagt, deswegen fokussiere ich mich mal auf die anderen. Den hatte ich erwähnt, dass ich da jetzt ein offenes Match erwarte mit seinem chinesischen Gegner. Bei Altmaier sei noch kurz erwähnt, der hat sich ja nach seinem Sturz gegen Ferry gut durchgekämpft. Ja. In 5 Sätzen. Rasen ist nicht sein Lieblingsbelag natürlich. Daher sehe ich ihn auch gegen Shapovalov als doch recht deutlichen Außenseiter. Aber bei dem Kanadier weiß man auch nie, was. Der hat auch mal Tage, wo er dir 70 Fehler gibt. Dann ist vielleicht auch was drin. Siegemund finde ich eigentlich am spannendsten noch, weil die hatte fairerweise mit Beindl, also ehemals Koslova, wer sie vielleicht unter dem Namen noch kennt, die vermeintlich leichteste Aufgabe auf jeden Fall. Trotzdem finde ich es beeindruckend, wie sie das dann immer auch runterspielt, obwohl ihr Fokus ja eigentlich nicht auf dem Einzel, sondern klar auf dem Doppel und Mix noch liegt. Also Anfang war ein bisschen zerfahren, Break Festival, aber dann wurde sie immer besser, immer stärker, begann mehr zu variieren und war dann einfach die klar bessere Spielerin. Und jetzt, genau das erwähnt, als Belohnung gibt es das Match mit Rybakina, wo sie absolut nichts zu verlieren hat, kann befreit ausspielen, wenig für Chaos sorgen, was sie ja auf dem Tennisplatz ja eh liebt. Klar, wahrscheinlich, wenn Rybakina einen guten Tag, normalen Tag erwischt, dann fegt sie darüber hinweg. Dazu sind Ausschlag, Vorhand einfach zu kraftvoll. Aber man weiß bei der auch nie. Und dann kann es schnell mal in eine andere Richtung kippen. Was ich bei Siegemund aber eh noch sehr spannend finde, ist jetzt, dass sie verkündet hat, dass sie Doppel mit Kerber spielt. Niemeyer will sich ja wohl aufs Einzel fokussieren in Paris. Nettes Doppel, Medaillenchancen schwierig. Kerber ist ehrlicherweise nicht die beste Doppelspielerin, so fair müssen wir sein. Aber mal schauen. Und da, was Siegemund halt auch noch ziemlich deutlich gemacht hat, dass sie jetzt endlich mal Klarheit will, was das Mix betrifft. Mhm. Weil da gibt es ja auch noch keine, ich glaube bis 8. Juli muss das feststehen. Und aber andere, viele andere Nationen wissen schon. Bei den Deutschen ist das noch nicht ganz klar. Zverev oder Pützen, da wohl die Kandidaten und sie selbst hat ja schon klar gemacht, dass sie es nicht verstehen würde, wenn sie für das Mix nicht nominiert würde. Das kann ich verstehen, das würde ich jetzt auch nicht verstehen, also ich wüsste jetzt nicht, wer sonst dafür in Frage kommt. Aber da bin ich sehr gespannt, wer sich dann dafür entscheidet, mit Siegemund das Mix zu spielen wahrscheinlich. Und ja, ansonsten, vielleicht kannst du ja, wenn sie noch eine Runde weiterkommt, Laura Siegemund auch noch vor Ort kommentieren, weil du brichst ja morgen nach London auf, um dann für Prime Video vor Ort zu sein. Erzähl mal.
Das ist doch eine herrliche Überleitung, Stefan. Vielen Dank. Ja, das ist natürlich jetzt nach hinten raus, letztes Thema hier. Das müssen wir nochmal aufgreifen, weil das ist natürlich für mich persönlich eine ganz tolle Geschichte. Ich glaube, seit Januar oder Dezember steht ja fest, dass das Recht von Sky weggegangen ist in Richtung Prime und wie das immer so ist, wenn man als Freelancer unterwegs ist, muss man sich da ja auch schnell kümmern, wenn man da irgendwo mitmachen möchte und ich habe tatsächlich da noch einen Platz bekommen und freue mich natürlich sehr darauf. Die sind alle vor Ort, auch die komplette Produktion. Das ist natürlich einfach ja eine super schöne Geschichte. Ich fliege da morgen hin, bin dann von Freitag bis Mittwoch als Kommentator im Einsatz, also inklusive Viertelfinale auch. Bin echt gespannt, wie das so werden wird. Auch die Kommentarplätze oder die Positionen sind spannend. Direkt am Center Court mit 2 Kabinen oder Court 1 mit 2 Kabinen. Also ich glaube, das wird alles total aufregend. Studio habe ich natürlich jetzt auch schon so ein bisschen verfolgt hier aus Deutschland. Sieht alles erstmal sehr gut aus, macht einen guten Eindruck, finde ich. Und ich freue mich natürlich auch darauf, wenn ich das hier mal einmal so mit reingeben darf, wer da wohl an meiner Seite sitzen wird. Da sind dann als Experten und Expertinnen dabei Andrea Petkovic, Sabine Lisicki, Barbara Rittner, Barbara Schett, Handtuchhofer, Stich, Brown, Zverev, Ebrahim Saideh, Bain. Das war jetzt mal der Schnelldurchgang. Also ich glaube, das kann ich hoffentlich sehr genießen. Ich freue mich auf jeden Fall.
Ja, bin gespannt. Ich habe ersten Eindruck, ich bin ja nicht mit Prime irgendwie verbandelt, aber ich finde so in sich erster guter Eindruck, die Talkrunden gefallen mir. Auch, wie gesagt, ich finde die Funktion gut, dass ich Matches im Real Life anschauen kann, weil es in der Arbeit halt doch nicht immer möglich ist. Wenn ich einen Wunsch loswerden darf für die Folgejahre, ich weiß, der geht ja nicht an dich, aber falls ein Chef oder so zuhört, als Tennis-Nerd freut man sich immer, wenn alle Matches zur Auswahl stehen. Momentan sind es ja, glaube ich, 6 Courts plus ein Hauptprogramm. Aber wie gesagt, der Anfang ist gemacht und insgesamt gefällt es mir ziemlich gut.
Ja, Und wir werden uns nächste Woche wieder melden, möglicherweise am Mittwochabend. Da muss man natürlich nochmal gucken, wie die Ansetzungen dann so sind, wann da Zeit dafür ist. Aber sagen wir mal Mitte nächster Woche gibt es noch die nächste Folge Crosscourt. Für heute soll es das gewesen sein. Und dann natürlich auch die Folge noch nach dem Finale, das ist auch klar. Stefan, danke dir und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.